Herzlich willkommen zur ersten Folge der Vertiefung Germanische Mythologie. Jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, wie dieses Thema auf eine Seite kommt, die sich in erster Linie mit Spielen beschäftigt. Oder warum ich gerade etwas dazu sagen möchte. Als ich dieses kleine Magazin letztes Jahr ins Leben rief, hatte ich ja schon angedeutet, dass es mir auch darum geht, kulturelle Verbindungen und Bezüge zu Literatur oder Geschichte herzustellen. Dafür gibt es zwar nicht immer Anlässe in Brett- oder Videospielen, aber manchmal kann man spannende Verbindungen entdecken, zumal Spiele natürlich in einem kulturhistorischen Kontext stehen, entweder konkret mit ihrem Thema oder aufgrund ihrer Tradition. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass die Wurzeln moderner Wargames und Tabletop-Rollenspiele bis zu einem königlichen Holztisch nach Preußen reichen oder dass Schach als Spiel lange Zeit ohne Dame durch Asien gewandert ist, bevor sie als mächtigste Figur ausgerechnet im christlichen Europa eingeführt wurde. Solche Hintergründe haben mich schon immer interessiert. Vor meiner Zeit als Spieleredakteur habe ich Geschichte, Skandinavistik sowie Ur- und Frühgeschichte studiert, mit dem Schwerpunkt auf Völkerwanderung, Mittelalter und Wikingerzeit. Da konnte ich zum Beispiel im Beowulf schmökern, Isländer-Sagas lesen und verzweifelt versuchen, Skaldenlieder zu übersetzen. Diese poetischen Kunstwerke sind ja auch gleichzeitig mythologische Rätsel, die einen wörtlichen Kern in einer sogenannten Kenning umschreiben, die aus zwei oder mehr Begriffen bestehen kann. Die erste bekannte Kenning findet sich übrigens nicht in einem Edda-Lied, sondern im norwegischen Eggium auf einem Stein, der etwa um 700 nach Christus datiert wird. Dort ist das Wort Narseo zu lesen, was so viel wie Leichensee und damit vielleicht Blut bedeutet. Diese Wortspiele dürfen auch Zockern bekannt sein. Ich habe zum Beispiel früher meine Boxen neben dem PC meist Brüllwürfel genannt. Für einen Wikinger war das Langschiff eben ein Wellenross, der Bär ein Bienenwolf. Aber das sind die einfachsten Kenninger. Denn wenn man im Schädel von Ymir den Himmel, im Ottertribut das Gold oder im Blut Quasius die Poesie erkennen will, muss man sich ein wenig in alten Sagen auskennen. So ist im 13. Jahrhundert quasi die Edda von Snorri Sturluson entstanden, als ein Handbuch für angehende Skalden. Ab und zu konnten diese Hintergründe schon ein wenig in Spielvertiefung einfließen. Als es etwa um die Helme der Kaiden ging, die an jene der Wendelzeit erinnern, oder auch um die erzählerische Konzeption in Elden Ring, die auch einige germanische Motive bietet, von der Genealogie und den Namen bis hin zu den Weltenbäumen. Der Tod von Godwin, des strahlenden Sohnes von Godfrey und Marika zum Beispiel, erinnert durchaus an jenen von Balder. Aber demnächst kommt ein Spiel, das sich direkt damit beschäftigt. Am 9. November erscheint God of War Ragnarök für PlayStation 4 und 5, in dem Kratos und sein Sohn auf die Prominenz der altnordischen Götterwelt treffen, darunter Freya, Thor und Odin. Wer den Vorgänger noch spielen möchte, der 2018 erschien, der sollte diesen Podcast vielleicht besser verlassen, da ich hier auf einige erzählerische Aspekte eingehe. Einen besseren Grund, nochmal in der Edda zu schmökern als dieses God of War Ragnarök, gibt es für mich jedenfalls nicht. Also versuche ich euch in den nächsten Wochen bis zum Release ein wenig mitzunehmen in die Welt der Riesen und Götter. Hoffentlich gelingt mir das einigermaßen, ohne allzu sehr abzuschweifen oder mich zwischen Geschichte und Sage, Kult und Mythologie zu verzetteln. Diese erste Folge kann vielleicht noch etwas konfus werden, aber danach folgt hoffentlich mehr Struktur. Nach dieser Einleitung möchte ich im zweiten Teil zum Beispiel mit der Weltschöpfung beginnen, dann einzelne Götter sowie Prinzipien vorstellen und schließlich in der letzten Folge über Ragnarök sprechen, den unausweichlichen Weltenbrand, der zugleich Ende und Anfang war. Da gibt's einige interessante Thesen, die auch mit der besonderen geologischen Natur Islands zu tun haben. Aber dazu dann mehr in der letzten Folge. Ich habe mir übrigens nicht ohne Grund vorgenommen, gerade heute, am 9. September, diese Podcast-Reihe zu starten und hoffentlich auch 9 Teile daraus zu machen. Und natürlich hat Sony Santa Monica den Release des Spiels auch nicht zufällig auf den 9. November gelegt. Da sind wir nämlich schon mittendrin in der germanischen Mythologie, denn nicht nur der griechische Philosoph Pythagoras hat in den Zahlen eine Macht über das Mathematische hinausgesehen. Die 9 war eine heilige Zahl der Nordmänner, die oft in den Quellen wiederkehrt. 9 Tage hing Odin sich selbst geopfert am Baum, alle 9 Jahre gab es ein Opferfest im schwedischen Uppsala, alle 9 Nächte tropft ein weiterer Ring aus Draupnir, der als Meisterring übrigens wie einiges andere von den Zwergen bis zu den Drachen eine Inspiration für Tolkiens Fantasy war. Aber zurück zur Zahl. Genau 9 Schritte konnte Thor noch vor seinem Tod gehen, nachdem er die Midgard-Schlange erschlagen hatte. Ob Sony Santa Monica dieses Detail auch ins Spiel integriert? Ich würde fast darauf wetten, also zählt besser seine Schritte. Der fulminante Showdown wurde ja schon im Abspann des letzten God of War angedeutet, als Thor seinen blitzenden Hammer fast wie ein Revolver bei High Noon freilegte. Bisher hatten es Kratos und Atreus mit Trollen, Riesen, Valkyren und Balder sowie Thors Söhnen Modi und Magni zu tun. Aber ab dem 9. November dürfte es gegen den Donnergott und seinen einäugigen Göttervater so richtig krachen. Denn damit steuert die Story auf das Weltende zu, auf das Schicksal der Götter. Schon im ersten Teil haben mich die Kalifornier damit verblüfft, wie akribisch und kreativ sie sich mit der überlieferten Mythologie beschäftigt haben. Dieses großartige Videospiel lieferte eine klasse Einführung in das Thema, auch wenn sich das Team um Cory Barlog viele fiktive Freiheiten nahm. Trotz alledem hatte ich damals mit einem actionreichen Hack'n'Slay und reichlich Kampfgewitter aber sicher nicht mit dieser erzählerischen Qualität gerechnet. Es war zum Beispiel ein Kunstgriff, dass Kratos und sein Sohn nicht nur in den Ruhephasen auf dem Boot diskutierten, sondern dass sie bald von Mimir, dem sprechenden Kopf, begleitet wurden. Denn mit seiner Weisheit fungierte er sowohl als Erzähler alter Mythen als auch Kritiker der Asen. So konnte man über die Neugier von Atreus gleichzeitig jene des Spielers einfangen. Man hatte also nicht einfach platt die Merkmale der Götter an der Oberfläche abgebildet, wie das Videospiele so häufig tun, sondern den Spieler tatsächlich in die faszinierenden, teils widersprüchlichen Beziehungen zwischen Asen und Vanen, Göttern und Riesen abtauchen lassen. Und es war ebenso kreativ wie mutig, dass man Atreus, den Sohn des Spartaners, direkt mit der nordischen Mythologie verknüpfte, indem man ihn am Ende des Spiels tatsächlich als Loki enthüllte, den Sohn von Kratos und der Riesin Laufey. Deren Asche verstreuten die beiden Trauernden schließlich auf einem Gipfel in Jötunheimen, der Heimat der Riesen. So heißt übrigens auch heute die höchste Gebirgsregion in Norwegen, in der ich schon einmal wandern durfte. Wobei die Landschaft erst im 19. Jahrhundert so bezeichnet wurde, inspiriert durch die alten Sagen. Dem Gott Loki werde ich eine eigene Folge widmen, denn er gehört zu den spannendsten Gestalten der germanischen Mythologie, weil er als Trickster und Spötter auftritt, sowohl als Helfer als auch Feind der Asen. Ich bin jedenfalls sehr neugierig, wie sich Atreus in dieser Rolle und mit dieser Gewissheit, Sohn einer Riesin zu sein, im Spiel entwickelt. Auf jeden Fall wurde er von Mimir ausreichend darüber unterrichtet, dass man Asen und Riesen nicht einfach in Gut und Böse einordnen kann, dass es Lug und Trug, Verrat und Gier gibt und dass vor allem Odin immer sein eigenes Spiel treibt. Diese erste Folge soll nur als Einleitung dienen, trotzdem möchte ich vielleicht noch einige grundsätzliche Dinge erläutern. Also wird es doch ein wenig historisch und vielleicht auch ein bisschen konfus. Zum einen, warum nenne ich diese Vertiefung germanische und nicht etwa nordische oder skandinavische Mythologie? Ganz einfach, weil germanisch besser passt, denn der Begriff trifft sowohl die weitreichenden sprachlichen als auch historischen und geografischen Gemeinsamkeiten, die weit über den äußersten Norden hinausreichen. Nicht nur deutschsprachige und skandinavische Länder haben eine germanische Geschichte, sondern auch Engländer, Schotten, Iren, Niederländer, Belgier, Franzosen, Polen, Italiener, Spanier, Ukrainer, Russen, Griechen oder Türken. Nordmänner haben nicht nur in der Varägergarde des byzantinischen Kaisers gedient, sie haben höchstwahrscheinlich Runen in die Hagia Sophia geritzt. Bis ins 17. oder sogar 18. Jahrhundert wurde auf der Krim ein gotischer Dialekt gesprochen. In der Völkerwanderungszeit und dann nochmal in der Wikingerzeit sowie darauf unter den Normannen wurden in ganz Europa Handelsplätze oder auch Königreiche bis nach Sizilien und Nordafrika gegründet, sodass selbst Marokkaner oder Algerier ein Teil dieser Geschichte sind. Natürlich spielte germanische Mythologie bei diesen Gründungen der Eroberung keine Rolle, aber nichtsdestotrotz gehört sie zum kulturellen europäischen Erbe. Trotzdem lag eines der Kerngebiete der Germanen im heutigen Deutschland, was auch mit der römischen Grenzbildung zu tun hat. Der Begriff Germanen wurde erst durch Cäsar in der Antike populär, denn bis dato sprach man meist von Kelten und Skythen, die als sogenannte Barbaren nördlich der Mittelmeerwelt hausten. Dazwischen vermutete man Keltoskythen. In der Zeit seiner Eroberungskriege im 1. Jahrhundert vor Christus, die ihr aus Asterix kennt, hat Cäsar die Fremdbezeichnung Germanen von den keltischen Galliern übernommen. So bezeichneten sie einige der fremden Scharen, die meist von rechts des Rheins einfielen. Auf Latein bedeutet Germanus so viel wie leiblich oder echt, also von denselben Eltern stammend. Im Kontext der Zeit bedeutete das Unvermischte meist hohes Prestige, vor allem in der fiktiven Überlieferung eines Stammes. Dieses Prestige wurde von den Abstammungsmythen eines Traditionskerns getragen, die bis zu einem Gott in diffuser Urzeit zurückführten. Dabei bestanden Stammesgesellschaften in der Realität, vor allem während der Völkerwanderungszeit, aus vielen Ethnien, die mehrere Sprachen und Kulturen vereinen konnten. Und natürlich gab es sowohl links als auch rechts des Rheins, nördlich und südlich der Donau, Verbindungen und Vermischungen aller Art. Ein ganzes, vermutlich keltisch-germanisches Volk wurde danach benannt, denn die Bastarnen bedeutet letztlich so viel wie Bastarde. Gerade an den Grenzen zu Rom und Gallien im Westen sowie zu den Skythen im Osten gab es eine sehr weitreichende Wechselwirkung, einen Austausch von Sprache, Kultur und Ideen. Der germanische Heerführer und Gegner Cäsars, Ariovist, sprach zum Beispiel Keltisch als Fremdsprache. Er selbst oder andere bezeichneten sich auch nicht als Germanen, sondern als Sueben, Bructerer, Marser oder Cherusker. Diese Kleinstämme hatten als verbindendes Merkmal ihre germanische Sprache, dazu laut Tacitus ähnliche Götter und Traditionen, sodass die Römer sie von den Kelten klar abgrenzten. Aber es gab keine politische Einheit oder gar das Bewusstsein, ein germanisches Volk zu sein. Es gab kein Reich, keinen Kaiser, keine militärische Befehlskette wie bei den Römern, eher eine Folgebereitschaft auf Zeit und eine eher egalitäre Auffassung, die Rivalitäten zwischen den Stämmen schürte. Als Arminius der Cherusker nach der erfolgreichen Varusschlacht, die vielleicht sogar Spuren in der Heldensage hinterlassen hat, eine Art germanisches Großkönigtum anstrebte und Stämme gegen die Markomannen im heutigen Böhmen vereinte, kämpften Teile seiner eigenen Familie auf Seiten der Feinde. Und in der Völkerwanderungszeit kämpften nicht nur Germanen gegen Römer oder Germanen gegen Hunnen, sondern es gab alle erdenklichen Bündnisse und immer wieder Konflikte untereinander. Im 5. Jahrhundert standen sich bei der Schlacht auf den katalanischen Feldern zum Beispiel Goten, Burgunder und andere germanische Verbündete auf beiden Seiten gegenüber. Diese Erfahrungen aus Bruderkriegen haben vielleicht sogar ihre Spuren im ältesten und einzigen deutschen Heldenlied aus dem 9. Jahrhundert hinterlassen, dem auf Althochdeutsch verfassten Hildebrandslied, in dem Hildebrand auf seinen Sohn Hadubrand trifft. Allerdings ist es nur fragmentarisch enthalten und wurde auf viele Art interpretiert. Die Einflüsse auf die Kultur konnten jedenfalls bis zu einer Schädeldeformation reichen, die die Germanen höchstwahrscheinlich von den Hunnen übernahmen. Länglich geformte Köpfe waren in Asien längst Mode und wurden dann vom 5. bis 6. Jahrhundert an Skeletten in den Gräbern von Goten, Burgundern, Alemannen, Herulern oder Langobarden nachgewiesen. Sprache und Kultur im Sinne von Bräuchen und Sitten sind also nicht immer deckungsgleich. So mancher Gote hoch zu Ross erschien einem Westfranken vielleicht eher wie ein Hunne. Außerdem unterschieden sich die religiösen Kulte je nach Region stark. Allerdings wissen wir von ihnen sehr wenig. Zwar gibt es Hinweise auf Bieropfer, auf weise Frauen oder Seherinnen wie etwa Veleda, als auch von Zwillingssakralkönigen bei den Burgundern, aber es gab keine etablierte religiöse Gelehrtenklasse, wie etwa die keltischen Druiden, die sowohl Geschichte als auch Götterlehre verbreiteten. Eine Art mythologisches System wurde erst über 1000 Jahre später, im 13. Jahrhundert, geschaffen, um die Skalden zu unterrichten. Aber selbst das war nicht so straff geordnet wie das Pantheon der Griechen oder Römer. Es war eine künstliche Schöpfung für und von Dichtern, deren Wurzeln manchmal bis zu den ältesten Eddaliedern des 9. Jahrhunderts reichen, sodass über 400 Jahre dazwischen liegen. Man kann sich also vorstellen, wie viele nebulöse und komplett unbekannte Felder es in dieser mythologischen Überlieferung geben muss. Was also ein Cherusker im 1. Jahrhundert, ein Sachse im 7. Jahrhundert, ein Däne im 10. Jahrhundert und ein Isländer im 13. Jahrhundert über Helden und Götter dachten, konnte sich grundlegend unterscheiden. Aber diese Langlebigkeit, die ja letztlich erst im skandinavischen Mittelalter zu einem explosionsartigen Rückgriff auf Legenden der Völkerwanderungs- oder gar Kaiserzeit führen konnte, ist bis heute genauso erstaunlich wie die Wanderung und Beliebtheit der Motive. Man kann also durchaus von einer Art germanischem Kulturkreis sprechen, der sich in all seinen Fragmenten, Widersprüchen und Ausprägungen letztlich über Jahrhunderte gehalten hat. Man war sich der sprachlichen und kulturellen Nähe schon im Frühmittelalter bewusst. Nicht umsonst floh der heidnische Sachse Widukind vor Karl dem Großen und der militanten Christianisierung zweimal an den Hof des dänischen Königs. Und Theoderich der Große, der um 500 ein berühmter König der Goten war, gelangte als Dietrich von Bern nicht nur in die mittelalterliche deutsche Heldensage, sondern in der Tidrex-Saga bis nach Skandinavien, wo sie noch im 15. Jahrhundert in Schweden aufgeschrieben wurde. Höchstwahrscheinlich kamen einige der Motive, auch über Kaufleute der Hanse, von Deutschland ins norwegische Bergen, wo 1360 ein Kontor gegründet wurde. Und da gibt es noch ein interessantes Detail, um wieder auf das Thema Mythologie zu kommen. Theoderich stammt ebenso wie der historische Ostgotenkönig Ermanerich aus dem Geschlecht der Amaler, das in der mittelhochdeutschen Nibelungensage als Amelungen auftaucht. Und diese Amaler führen ihre Ursprünge laut einer antiken Quelle des 6. Jahrhunderts bis auf einen Gott namens Gaut zurück, den auch die Angelsachsen sowie Langobarden als Stammvater kennen. Und Gaut ist wiederum ein Beiname Odins in der Edda des 13. Jahrhunderts. Natürlich ist das alles konstruiert. Es geht aber gar nicht darum, ob das irgendwie historisch echt ist oder ob Könige tatsächlich bis zu einer bestimmten Generation biologische Nachkommen ihrer Vorfahren waren, sondern warum es diesen germanischen Königen von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer scheinbar wichtig war, sich auf diesen Gott oder jene Heimat als Ursprung zu berufen. Und da wären wir wieder beim Thema Prestige, beim Ruhm, der sowohl von den Ahnen als auch den eigenen Taten stammen konnte. Festzuhalten bleibt, auch wenn ein Großteil der literarischen Überlieferung aus dem mittelalterlichen Island und Norwegen stammt, reichen die Wurzeln von Heldenfiguren oder Göttern, die sagenhaften Vorstellungen von Weltenbäumen oder Riesen weit über Skandinavien hinaus bis nach Kontinentaleuropa, nur dass Odin oder Thor hier ursprünglich Wodan oder Dona hießen. In unseren Wochennamen ist ihre sprachliche Verwandtschaft von den Niederlanden über Deutschland bis England bis heute erhalten. Im norwegischen Onsdag steckt zum Beispiel derselbe einäugige Gott Odin wie im angelsächsischen Wednesday. Zwar heißt der Tag bei uns Mittwoch, aber auch er wurde lange Zeit Wodanstag genannt, zumal ich in einer späteren Folge erläutern werde, dass die ältesten Spuren dieses Gottes zwischen Rhein und Elbe bei den Franken, Sachsen, Thüringern und Langobarden zu finden sind. Es gibt zudem eine recht wahrscheinliche These, dass er als Gott vom nördlichen Kontinentaleuropa aus nach Skandinavien einwanderte. Letztlich ist er ja auch bis nach England gekommen. Und wisst ihr, wer noch von ihm abstammt, wenn man die Stammtafeln der angelsächsischen Könige bemüht? Queen Elizabeth II. Von Großbritannien. Okay, jetzt bin ich tatsächlich ein wenig vom Kurs abgekommen, aber wenn wir schon bei den Angelsachsen gelandet sind und weil ja gerade die Ringe der Macht als TV-Serie laufen und Tolkien bekanntlich ein großer Kenner dieser Materie war, sei er am Ende dieser ersten Folge nochmal zitiert. Denn er musste sich nach dem Erfolg von Der Herr der Ringe nicht wenigen, teils abstrusen Vorwürfen stellen, die seine fiktive Schöpfung politisch oder gar rassistisch interpretierten. Natürlich war der 1892 geborene Tolkien nach heutigen Maßstäben konservativ. Von der Rolle der Frau bis zur Beschreibung der Ostvölker wird man einiges finden, das heutzutage problematisch ist. Trotzdem ist er bei allem heroischen Pathos auch immer sein Witz. Wird das allzu Heldenhafte ja auch von den Hobbits selbst karikiert. Tolkien war sicher kein Propagandist, kein Manipulator, er hatte keine Agenda. Er war ein Schriftsteller und Weltenschöpfer, der sich einfach von Sagen aus alter Zeit inspirieren ließ. Daher lasse ich ihn jetzt mal selbst zu Wort kommen, denn in einem seiner Briefe schrieb er: Man muss erst das Gute an einer Sache verstanden haben, um das wirklich Böse in ihr zu erkennen. Aber mich fordert keiner auf, darüber eine Sendung zu machen oder einen Kommentar im Radio zu geben. Trotzdem glaube ich, besser zu wissen als die meisten, was an diesem nordischen Unfug Wahres dran ist. Jedenfalls habe ich in diesem Krieg einen heißen persönlichen Groll gegen diesen verdammten kleinen Ignoranten von Adolf Hitler, weil er den edlen nordischen Geist, jenen vortrefflichen Beitrag zu Europa, den ich immer geliebt und in seinem wahren Lichte zu zeigen versucht habe, ruiniert, missbraucht und verdorben hat, sodass er nun für immer verflucht ist. Vielleicht gelingt es mir ja, nicht nur Götter und ihre Merkmale in dieser Podcast-Reihe vorzustellen, sondern auch ein wenig von der Vorstellungswelt zu verdeutlichen, die sich in ihrem Alltag, aber auch Werten natürlich stark von unserer modernen Auffassung unterschied. Begriffe wie Heil, Ehre, Friede, Seele, Sippe, Abstammung und Tod hatten eine ganz andere Bedeutung und auch Auswirkung auf die Lebenswirklichkeit. Einiges davon mag aus guten Gründen befremdlich klingen, aber man muss unter die primitive Oberfläche des nationalistischen Missbrauchs tauchen, wenn man sich den Vorstellungen nähern will. Historiker, Archäologen und Sprachwissenschaftler haben vor allem seit der Nachkriegszeit mit einigen obskuren Germanenmythen aufgeräumt. Und sie haben dafür gesorgt, dass man sich kulturwissenschaftlich mit Themen wie der Entstehung von Stämmen, der Rolle des Helden sowie dem heroischen Pathos beschäftigen kann, das Teile der germanischen Gesellschaft prägte und das bis heute in manchen Liedern, Sagen und Göttern nachhallt. Das war die erste Folge meiner Podcast-Reihe zur germanischen Mythologie. In der nächsten möchte ich über die Weltschöpfung und die Ursprünge sprechen. In den Shownotes und im Teasertext findet ihr übrigens auch eine kleine Literaturauswahl für alle, die gerne selber reinlesen wollen. Ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit, angenehme Bosse, bis demnächst.